Viertelstunde Pause sein. Jetzt am Rednerpult Christian Gabal, Rüdiger war es, entschuldige. Ja, Titel könnt ihr selber lesen. Viel Spaß. Ja, hallo. Für die im Raum, die nicht wissen, was MOGIS ist. MOGIS ist der Verein Missbrauchsopfer gegen Internetsperren. Wir haben uns gegründet in Reaktion auf diese Inanspruchnahme innerhalb der Sperrdiskussion. Wir haben uns da eben instrumentalisiert gefühlt und das war eben der Grund, MOGIS zu gründen. Ja, die Übersicht über den Talk überspringe ich jetzt mal. Die allererste Frage ist, vor welchem Hintergrund fand diese Diskussion überhaupt statt? Das, was man hier sieht in der Grafik, das sind die Fallzahlen für schweren sexuellen Kindesmissbrauch zur Herstellung und Verbreitung kinderpornografischer Schriften. Wie man sieht, die Fallzahlen bewegen sich zwischen 200 und 100 und sind seit 2002 im Fallen begriffen. Die letzte Zahl, die da zu sehen ist, das ist 2007 mit 103 Fällen. Dieses Jahr waren es 81 Fälle. Also das ist der Hintergrund, vor dem die Sperrdebatte stattfindet, vor einer sinkenden Fallzahl sexueller Missbrauch zur Herstellung und Verbreitung kinderpornografischer Schriften. Was in dieser ganzen Diskussion auffällt, ist die Rolle des BKA. Das BKA soll ja später die Sperrlisten administrieren. Und das BKA ist auch wirklich federführend, was die Konzeption der Sperren angeht. Was auffällt, ist, die Durchsetzung der Sperren muss sehr früh organisiert worden sein. Zum Beispiel fällt es wirklich auf, wir haben die Operation Himmel in der Statistik des Jahres 2007. Die wurde dann rechtzeitig zum Ende des Jahres Weihnachten 2007 aufgelöst. Spiegel Online hat groß berichtet, das war zuerst am 21. Dezember, war das in Baden-Württemberg. Und am 24. Dezember kam dann eben aus Halle die Meldung. Die Operation Himmel lief mindestens seit April 2007. Der Server Himmel, der bei Strato angeblich stand, der wurde schon im Mai 2006 den Behörden zur Kenntnis gegeben. Das heißt, der Server lief wenigstens von Mai 2006 bis April 2007, wenn nicht bis Dezember 2007. Dieser Server wurde also mit Wissen des LKA Sachsen weiter betrieben. Die Polizei hat die Zugriffe auf diesen Server gelockt, angeblich ohne Kontrolle über den Server zu haben. Weltweit wurden 92.000 Anschlussinhaber ermittelt, davon 12.000 in Deutschland. Wie wir alle wissen, ein Großteil der Verfahren wurde von vornherein eingestellt, weil die Staatsanwaltschaften gesagt haben, die Bilder, die die Leute da gesehen haben, die sind nicht strafrelevant. Und zum großen Teil waren das eben Thumbnails und die hat man zum Teil auch gar nicht gesehen, weil sie außerhalb des Vollbereichs waren. Wenige Verfahren wurden Strafbefehl oder mit Verurteilung abgeschlossen. Verurteilung im Wesentlichen passiert nur, wenn man den Strafbefehl ablehnt, so wie das der CDU-Abgeordnete in Sachsen-Anhalt gemacht hat, weswegen er uns auch namentlich bekannt ist. Im Mai 2008 erschien dann die PKS für das Jahr 2007. Das Grüne sind immer die Links, ich werde das PDF online stellen. Diese Gesamtausgabe zeigt eine Steigerung. Das ist der Akkubatträger, der hängt. Vorhin hat es nur eine Minute gedauert. Okay. Also es zeigt eine Steigerung, die PKS 2007, wie sie veröffentlicht wurde, zeigt eine Steigerungsrate 94,3% für die Verfahren zu Besitz und Besitzverschaffung kinderpornografischer Schriften. Das sind also die Konsumenten. Diese Steigerungsrate wurde dann später noch geupdatet. Da wurde gesagt, ja, wir haben das nicht ganz geschafft. Wir haben da noch einige Fälle aus der Operation Himmel. Die haben wir hier mal mit hinzugezählt. Und dann werden das nämlich 110, 111%, je nachdem, wie man rundet. Also ich habe jetzt keinen Eindruck. Ja, das ist halt das Problem, das werde ich hier noch sagen. Ja, darauf werde ich hier noch eingehen. Die Kinderpornografie-Definition ist relativ weich. Am 27.08.2008 geht das eigentlich so richtig los. Es geht nicht erst los, wenn Frau von der Leyen vor die Presse tritt und sagt, wir müssen was tun. Es ging am 27. August 2008 los, und zwar auf einer Pressekonferenz zur organisierten Kriminalität. Da ist der Herr Zierke an die Presse gegangen und hat gesagt, er möchte eine gesetzliche Regelung, die Provider verpflichtet zu sperren. So, ich hoffe, es funktioniert.
Ich stoße eine Diskussion an, dass die deutschen Internetprovider gesetzlich verpflichtet werden sollten, Webseiten auszufiltern, die kinderpornografische Inhalte haben, Webseiten zu sperren, den Zugriff auf solche Webseiten deutlich zu erschweren.
Das war am 27. August 2008. Wären wir aufmerksam gewesen, hätten wir etwas früher reagieren können. So viel zur Manöverkritik. Also Entschuldigung, ich werde jetzt einfach mal den Reader wechseln. So, wir sind vorbereitet durch BKA. So, was danach erfolgte, ist der Beginn der Sperrdiskussion, jedenfalls so wie ich sie wahrgenommen habe. Für mich hat die Sperrdiskussion leider erst im November angefangen. Und zwar als Frau von der Leyen nach der Rio-Konferenz, bei der sie persönlich interessanterweise nicht anwesend war, an die Presse gegangen ist und eben gesagt hat, dass sie die Sperrung von Internetseiten in Deutschland fordert, und zwar eben um die Kinderserien zu schützen. Frau von der Leyen trat ja sehr offensiv in der Öffentlichkeit auf. Ihre Wortwahl finde ich sehr robust. Ich glaube, das ist für viele Leute auch wirklich nicht günstig. Ich glaube, auch für viele Missbrauchsbetroffene war das nicht sehr schön, weil es war doch etwas zu plastisch. Auch ist es so, dass Frau von der Leyen auf Treffen mit Providern und auf Pressekonferenzen die Dokumentation sexuellen Kindesmissbrauchs vorgeführt hat. Die Provider haben sich natürlich entsprechend genötigt gefühlt, mit dem Familienministerium zusammenzuarbeiten. Die Provider haben dann aber protestiert und die Arbeitsgruppe des Ministeriums wurde dann ergebnislos aufgelöst. Es gab ein stillschweiges Abkommen zwischen den Providern, nicht zu sperren, was später dann durch Vodafone durchbrochen wurde, was dann das Krankenhaus hat einstürzen lassen. Der Turning Point, für mich war es der 5. März 2009, die Hinrichtung des SPD-Abgeordneten Taus. Das war ja im Prinzip sehr zeitnah bei Spiegel Online mitzulesen. Es war wirklich nicht schön, eine halbe Stunde nachdem die Durchsuchung begonnen hat, waren ja schon Details über das, was dort gefunden wurde, bei Spiegel Online zu lesen. Ich habe das abends im Hotel gesehen, im Fernsehen, alle halbe Stunde, Herr Taus. Es war sehr, sehr beeindruckend, wie es möglich ist, eine Person öffentlich hinzurichten. Die Diskussion hat dann deutlich an Fahrt gewonnen. Das Diskussionsklima wurde rau, jedenfalls kam mir das so vor. Das war auch der Grund, Moges zu gründen. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass Sperrgegner nicht mehr die Möglichkeit haben, offen ihre Bedenken zu äußern, weil sie eben als Kinderpornografen oder pädophilen Verteidiger oder auch als Pädophile tituliert wurden. Am 25.03. beschließt das Bundeskabinett, dass Internetsperren kommen werden. Das war übrigens der Tag, an dem für mich klar war, Moges wird gegründet. Ich habe dann aufgerufen, Moges zu gründen. Am 30. März wird der erste Entwurf des Gesetzes bekannt. Moges gründet sich am 1. April. Das ist kein April-Scherz. Der Grund war einfach, dass wir am 2. April auf der Republika bei dem Vortrag von Alba Freude als Verein anwesend sein wollten. Im Anschluss an den Vortrag bei der Republika wurde der AK-Zensur de facto gegründet, eben durch das Einrichten einer Medienliste. Das neue Zeitalter. Ne? Wir sind jetzt ein Verein, wir haben eine Mailingliste. Am 17. April, vielleicht einige von euch waren vielleicht da, haben die Provider die Verträge unterzeichnet. Da war die schöne Sperrwache, die auch noch immer in den Medien ist, das ist gut gemacht. Am 21. April wird der zweite Entwurf des Gesetzes bekannt. Dann beschließt das Bundeskabinett den Gesetzesentwurf. Und dann kommt etwas ganz Überraschendes. Franziska Heine hat ja die Online-Petition gestartet. Dieser Protest erzielt tatsächlich Wirkung. Das merkt man daran, die DKH hat dann gesagt, ja, wir sammeln jetzt auch für eine Petition, und zwar für Sperren. Wir schaffen die 100.000 bis. Von den 100.000 haben wir zum Glück nichts mehr gehört. Aber was die Deutsche Kinderhilfe gemacht hat, ist, sie hat diese schöne Umfrage gemacht bei Infratest DIMAP. 92% der Deutschen sind für Sperrung. Ja, wenn man es ihnen nicht erklärt und wenn sozusagen man nur die Wahl hat, Teufel oder Belzebub, ne, dann nimmt man natürlich das geringere Übel, weil die als andere Variante war, man tut gar nichts gegen diese Inhalte. Ja, was eben bedeutet, dass eben 7% der Leute auch tatsächlich gesagt haben, ist mir egal. Ja. Die Reaktion war eben, dass wir in der Umfrage bei Infratest DIMAP aufgegeben haben, und zwar, ja, das war das Coole, also 92 ist das neue 42, ne? Es waren übrigens auch 92%, aber diesmal gegen Sperren und nur 5% für Sperren, aber was erstaunlich ist, wir haben die deutlich höhere Zustimmungsrate für Aktionen gegen Kinderpornografie, weil sich bei uns nämlich nur 2% gegen eine Handlung gegen Kinderpornografie aussprechen. Sehr interessant ist auch, man sieht das, wie nah die Studien beieinander liegen. Infratest DIMAP hat danach ein paar Probleme gehabt. Im Prinzip war das so, die haben das Umfragebusiness diskreditiert. Gut. Wo ich nochmal danken möchte, das sind die neuen Medien. Ich habe Social Media entdeckt, und zwar in dieser Sperrdiskussion. Ich habe angefangen mit Twittern und Blog schreiben. Andere Leute sagen Blog, aber ich bin da irgendwie aus dem falschen Jahrhundert. Da möchte ich nochmal allen danken, die uns bei Twitter unterstützt haben und die da immer ganz locker 35, 50 Euro gespendet haben für die Umfrage. In der Nacht vom 25. zum 26. Mai hat Alva Freude vom AK Zensur hat die Sperrlisten genommen von mehreren Ländern, von denen er dachte, dass die Sperrlisten halbwegs sound sein sollten, und hat diese Liste genommen, hat die US-Einträge sich angeguckt, hat die Views-Kontakte ermittelt und hat dem Provider geschrieben, hat gesagt, wissen Sie, Ihre Webseite ist vielleicht nicht koscher, die ist nämlich gesperrt. Oder die bei Ihnen gehostete Webseite ist nicht koscher, wollen Sie nicht mal nachgucken und vielleicht löschen oder den Server ausschalten. Was Alva geschafft hat, ist, dass innerhalb von 12 Stunden 60 Angebote gelöscht wurden. Die ersten Antworten kamen nach wenigen Minuten. Es gibt auch die Pressemitteilung, löschen statt verstecken, es funktioniert. Vor diesem Hintergrund fand die öffentliche Anhörung zum Gesetzesentwurf statt. Das ist ganz spannend, weil irgendwie sind wir da ganz verschiedentlich rausgegangen. Die Regierung ist da rausgegangen und hat gesagt, ja, große Widerstände gibt es ja anscheinend nicht. Wir sind da rausgegangen und haben gesagt, Mensch, die haben uns ja alle bestätigt. Ja, so ist das mit der Realitätswahrnehmung. Entweder wir haben eine Klatsche oder die. Ja, wir können uns in der Mitte einigen vielleicht. Wir leben alle in unseren Blasen, die in ihrer wie in unserer. Am selben Tag fanden Hintergrundgespräche mit der SPD statt. Ihr werdet euch vielleicht wundern, warum wir die SPD so bashen. Wir haben mit den Leuten da gesessen. Wir haben mit dem Herrn Dörmann da gesessen. Und wir haben mit denen darüber geredet, warum Sperren eine dumme Idee ist. Und die Leute haben nicht auf uns gehört. Wir waren am 14.06. auf dem SPD-Bundesparteitag und haben versucht, den Herrn Böning für seinen Initiativantrag gegen Sperren zu unterstützen. Am Tag vorher hat der Parteivorstand beschlossen, wir machen die Linie löschen vor Sperren. Am 17.06. endet die Petition mit 134.015 Mitzeichnern. Am Tag danach, wir kriegen das Gesetz. So viel zu partizipativer Demokratie in Deutschland. Ja, wie genau funktionieren die Sperren? Die Sperren stellen sich niemandem in den Weg. Das sind keine Sperren. Wir werden durch ein falsches Schild in eine Sackgasse umgeleitet und komischerweise steht an dem Ende von der Sackgasse steht ein Schild Stopp. Ich meine, es ist keine Straße zum Überqueren da. Diese Umleitung erfolgt durch die Fälschung der Antwort, die wir vom Nebenserver des Providers bekommen. Was ganz gruselig ist, diese Umleitung wird durch die Fälschung ganzer Zones realisiert, die Fälschung ganzer DNS-Zones. Die fälschen nicht nur Adressrecords. Diese Provider-eigenen Nebenserver liefern also demnächst eine gefälschte Antwort. Das Bundesverfassungsgericht hat das Recht auf die Integrität informationstechnischer Systeme formuliert. Da dürfte mit diesen gefälschten Antworten stark eingegriffen worden sein. Der Browser also bekommt einen falschen Adresseintrag zu dem Server, landet auf dem Stopp-Server, wo er eben ein Stoppschild zu sehen bekommt. Der Stoppserver wird jeden Zugriff aufzeichnen. Ja, dummerweise hat das BKA und die Regierung nicht darüber nachgedacht, was ist eigentlich mit den anderen Diensten, die von DNS abhängig sind. Zum Beispiel ist gar nicht klar, was passiert mit E-Mails. Werden die gebounced, werden die entgegengenommen? Ja, was ist mit DNSSEC? Ich meine, DNS mit Security Extensions, da sind die Zones signiert. Da stimmen also die Unterschriften nicht mehr, die digitalen. Ja, was mir wichtig ist, was ich vermitteln möchte, was mir das Wichtigste an diesem ganzen Vortrag ist, wir müssen davon wegkommen, den Leuten zu sagen, dass das Stoppschild davor ist. Das Stoppschild ist nicht davor. Wir werden zu dem Stoppschild umgeleitet. Wenn man sich das mal überlegt, also man sitzt am Rechner, man möchte zu einer Webseite, der Browser fragt dann, oder die Namensauflösung fragt dann erstmal beim Provider DNS, sag mal, wo finde ich denn www.heise.de? Provider DNS weiß es vielleicht gerade nicht, der fragt irgendeinen anderen Nameserver. Der guckt nach, ah, hier, heise.de ist dort. Der Provider DNS nimmt das und gibt das an den Nutzer weiter, der verbindet sich mit dem Webserver. Gut, so funktioniert es normalerweise. Nun haben wir die Situation ab, keine Ahnung, Mitte Oktober. Nutzer möchte zu www.rotten.com. Ich weiß gar nicht, was Leute da wollen. Der Nutzer fragt also, wo ist denn rotten.com? Provider DNS, darf ich dem das ausliefern? Nee, darf ich nicht. Also frage ich mal gar nicht erst nach, gebe ihm gleich die gefälschte Antwort. Webserver, rotten.com, kann man nicht mehr sehen. Landet man auf dem Staubserver, sagt, nee, was du da machst, ist einfach Kacke. Ja, und jetzt kommt natürlich die Antwort, DNS-Sperren funktionieren nicht, und zwar warum nicht? Ja, frage ich doch einen anderen Nameserver. Frage ich doch direkt. Ja, also zum Beispiel auf meinem Laptop hier läuft lokal ein rekursiver Nameserver. Also sowieso viel schneller als der Nameserver von Kabel Deutschland zum Beispiel. Also man nimmt einfach einen anderen Nameserver und landet direkt beim Webserver. Der Stoppserver, der kriegt halt wenig Hits. Das ist auch genau der Grund, warum man nicht locken kann, wer die Sperren umgeht. Der Stoppserver sieht nicht, wenn man einen alternativen DNS benutzt. Das Problem ist, dabei wird es nicht bleiben. Viele Leute sagen ja, man soll nicht über Technologie, öffentlich über Technologie reden. Ich tue es mal trotzdem. Weil, wenn da ein Elefant im Raum ist, dann sollte man ihn mal vorstellen. Es ist davon auszugehen, dass die entsprechenden Kreise wissen, was an Technologie möglich ist. Es wird nicht bei DNS-Fälschung bleiben. Vodafone filtert schon in den UMTS-Netzen den Port 53. Das heißt, offene DNS-Server funktionieren dort schon lange nicht mehr. Was passieren kann, um die Akzeptanz zu verbessern und den Vorwurf der Vorzensur zu umgehen? Es könnte sein, dass wir ein System bekommen wie in England, das nennt sich ClearScreen. Und dabei wird weiterhin der ganze Webserver auf die Stoppseite umgeleitet. Die sperrt dann aber nur noch einzelne Seiten, die anderen reicht es durch. Das heißt, wenn man zum Beispiel taz.de darauf tun würde, man sperrt irgendein obskures Bild auf der Taz, dann würde aber jeder Zugriff auf die Taz-Webseite würde über diesen Stoppserver gehen. Da kann man zum Beispiel gucken, hey, wer liest denn den Artikel über das BKA bei der Taz? Das eines der Beispiele wäre hier zum Beispiel die Sperrung des Wikipedia-Artikels zu Scorpions Virtual Killer. Scorpions Virtual Killer, ich muss sagen, ich finde das Bild scheiße, gebe ich zu. Ich sehe, dass es kulturell bedingt, früher war sowas okay. Ich finde es fragwürdig und würde es auch nicht empfehlen. Ich finde, die Süddeutsche hat es ja schön gemacht, die hat das Bild verfremdet. Und zwar so, dass man noch erkennt, worum es geht, aber es ist lange nicht mehr so anzüglich. Jedenfalls, gesperrt wurde der Artikel interessanterweise und nicht das Bild. Ja, das ist halt die Medienkompetenz unserer Behörden oder zumindest der britischen. Das Spannende ist, für 4 Tage war das gesperrt. Das hat dazu geführt, dass alle Zugriffe, im Wesentlichen alle Zugriffe aus England, auf die Wikipedia gegenüber die paar Stoppserver, die es da gibt. Das heißt, für die Wikipedia sah das aus, als wenn da tierisch viel Traffic von 3-4 Servern aus England kommt. Die haben gesagt, Mensch, das müssen irgendwelche Bots sein, haben die erstmal gesperrt. Das hat dazu geführt, dass ganz England irgendwie nicht mehr die Wikipedia bearbeiten konnte und ihnen gezeigt wurde, hey, du bist ein Bot. Das war auch der Grund, warum die Sperrung von Virtual Killer aufgehoben wurde. Aber das ist halt was, was uns passieren kann. Müssen wir uns klar sein. Und dann ist es halt nicht die Taz, sondern irgendwie Jungle World oder ein rechtes Blatt, wo wir vielleicht nach Hurra schreien. Müssen wir echt aufpassen, wo wir Hurra schreien. Was klar ist, das Vorhandensein einer solchen Technologie begräbt die Vertraulichkeit jeglicher Kommunikation ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Okay, ich weiß, ich bin hier beim CCC, brauche ich euch nicht sagen, sage ich für die Kamera nochmal. Letztendlich sollte man sowieso verschlüsseln, ist gerade auch in offenen Netzen wie hier. Ja, wo führt das Ganze hin? Wenn jetzt die Leute alle dann nur noch im Darknet unterwegs sind, ja, was kann man denn noch machen? Vielleicht die Packet Inspection. Ja, das ist übrigens der Elefant im Raum. Dann haben wir solche Zustände wie in China, da wird dann nach Wortketten gesucht. Und wenn dann irgendwelche komischen Wörter auftauchen, dann wird die Verbindung beendet. Jegliche Verbindung, Mail, Web, Chat, was auch immer. Kann man sehr gut sehen. Ich schlage immer vor, geht mal auf Baidu.cn, das chinesische Wort für Panda-Bär, Baidu.cn, und da könnt ihr erstmal was Unverfängliches suchen und danach sucht man nach Falun Gong. Das ist diese Sekte, die dort verboten ist. Und wenn es nicht mehr funktioniert, dann liegt das daran, dass das Netz in China kaputt ist und das nennt sich Great Wall of China. Was haben wir für technische Abwehrmöglichkeiten? A oder R? Was wir machen können, was mir wichtig wäre, DNS über HTTPS, also lokalen Proxy für DNS und ein Forward über HTTPS an den Server, der diesen Dienst bereitstellt. Das sollten wir möglichst früh auf die Beine stellen. Ich habe gesehen, das gibt es schon in Perl als CGI. Ich hätte es gerne als eigenen Serverprozess multithreaded und asynchron, sodass es entsprechend auch Last verträgt. Andere Variante, DNS über Peer-to-Peer. Kademlia ist ein schönes Protokoll, ist ein Distributed Object Hash, kann man super DNS machen und zwar verteilt. Dann haben wir nämlich auch wieder so ein robustes Netz, wie die Amerikaner das damals geplant haben. Was mir wichtig wäre, wären Webdienste via Peer-to-Peer. Also was wie ein www, aber Peer-to-Peer. Ähnlich wie Hidden Services in Tor, aber ohne das manuelle Setup von einem Tor-Netzwerk. Das Ganze natürlich stark verschlüsselt, eventuell authentifiziert, lokaler Proxy als Gateway, sodass man das auch im Browser benutzen kann. Ich würde vorschlagen, das Ganze an Pflichtenpleff zu schreiben und das Ganze als Wettbewerb auszuschreiben. Dann haben wir so ein Ding in 2 Monaten. Was klar ist, alle diese Technologien, die wir jetzt gezwungen sind zu entwickeln, werden von Kriminellen genutzt werden, die werden von Pädophilen genutzt werden, die werden von Leuten genutzt werden, die Kinderpornografie konsumieren. Insofern ist es wirklich tragisch, dass die Exekutive uns zu diesen Selbstabwehrmöglichkeiten zwingt, weil wir damit überhaupt erst die Möglichkeit schaffen, dass Kriminelle in den Untergrund abwandern. Zu den Argumenten gegen Sperren. Der erste Punkt ist, wer viel mit Technik zu tun hat, der weiß, das Internet ist nur ein Spiegel gesellschaftlicher Zustände. Was wir da sehen, passiert in der Wirklichkeit und ist im Internet abgebildet. Und wir können nicht einfach immer die Bilder bekämpfen. Das wäre so, als wenn wir einen Pickel haben und wir gehen dann in den Spiegel und machen im Spiegel mit Tipp-Ex rum. Aber ja, das ist genau das. Wir haben ein gesellschaftliches Problem. Kinder werden missbraucht. Von 100 Missbräuchen wird dann einer aufgezeichnet und wird eventuell im Internet verbreitet. Und um dieses 1% kümmern wir uns, aber jetzt nicht um den Missbrauch, sondern nur um die Abbildung davon. Technologie ist zur Lösung gesellschaftlicher Probleme nur bedingt geeignet, in diesem Fall gar nicht. Solche Technik ist immer inhalteneutral. Außer wir machen die Packet Inspection, dann ist es nicht ganz inhalteneutral, haben halt einen Wortfilter, weiß aber trotzdem noch nicht die Wortbedeutung. Ich habe in den 90ern mal einen Proxy administriert. Ihr könnt euch ja vorstellen, wofür so jemand in meinem damaligen Alter einen Proxy benutzt. Und ich hatte mal testweise mal so das Wort Sex gesperrt. Ist ganz spannend. Sex heißt ja auf Englisch Geschlecht. Also das funktioniert schon nicht mehr. Und dann gibt es auch viele so Grafschaften in Südengland, die haben auch Sex im Namen. Die haben dann nicht mehr funktioniert. War ganz spannend, war lustig. Er ist nur aufgefallen, weil der Server mal aus war, als sie alle das Internet benutzen wollten. Wichtig ist also, Sperrtechnik ist immer darauf angewiesen, von Menschen geeignet bedient zu werden. Mit der geplanten Infrastruktur kann jede beliebige Form von Inhalten unterdrückt werden. In diesem Zusammenhang ist es sehr bedenklich, dass das BKA eine geheime Liste ohne rechtsstaatliche Kontrolle führt und die Provider zur Sperrung zwingt. Das greift doch sehr tief in die Gewaltenteilung und die Rechtsweggarantie ein. Weil letztendlich müsste ein Richter darüber entscheiden, ob eine Webseite gesperrt wird. Ja, warum reden wir eigentlich von Zensur? Ich habe mich mal ein bisschen mit Juristen unterhalten. Also mein Bauchgefühl ist fast richtig, was wir mit Zensur bezeichnen. Das ist für einen Juristen keine Zensur. Aber es gibt legale und illegale Zensur. Nachzensur ist legal. Ne? Durch einen Richter sagt halt, der Inhalt ist verboten, darf nicht mehr verbreitet werden. Das ist legal. Illegal ist die Vorzensur, wenn Inhalte vor der Veröffentlichung unterdrückt werden. Wenn wir also einen Server haben, der gesperrt ist, dann werden eben auch zukünftige Inhalte blockiert. Ja, deswegen ist eine Vorzensur, zukünftige Inhalte, zukünftige Verbreitung ist verhindert. Kanonisches Beispiel ist der australische Zahnarzt, in dessen Webseite eingebrochen wurde. Da wurde Kinderpornografie verbreitet, der war in Australien gesperrt. Und der war auch nach Bereinigung seiner Webseite immer noch auf der Sperrliste. Der war in Australien, beim zweitgrößten australischen Provider konnte man die Webseite des Zahnarztes nicht aufrufen. Wir hatten schon den Einwurf, Kinderpornografie-Definition ist ziemlich weich. Die Kinderschützer, muss ich euch sagen, die sagen das auch ganz deutlich, wenn man sich mit denen mal so privat unterhält. Es geht eben nämlich nicht nur um die Dokumentation sexuellen Kindesmissbrauchs, deswegen reden sie auch von Kinderpornografie, weil nämlich Kinderpornografie ist ein viel weiterer Begriff, als von der Dokumentation sexuellen Kindesmissbrauchs zu reden. Es geht eben auch um fiktive Inhalte wie Comics, Texte, um ja, Fotos von alten Büchern. Ich meine, Sachen, die früher legal waren. Ich meine, wenn man sich anguckt, was die Griechen früher gemacht haben mit ihren Jünglingen, das läuft heute unter Ephobophilie. Also das ist eine Form von Kindesmissbrauch, nach unserem Dafürhalten. So ist halt das mit den kulturellen Bedingungen, in denen man lebt. Ja, die Sache ist, was noch nicht ganz klar ist, ob eben diese Inhalte, die so kursieren, ob die Leute anfixen und zu Tätern machen. Daran glaube ich nicht so richtig. Also ich denke eher, dass das eine Neigung ist und dass man vielleicht dann noch in dieser Neigung angeheizt wird. Ich glaube aber nicht, dass es ist, was man erwirbt, dadurch, dass man sich solche Bilder anguckt. Was für mich sehr bedenklich ist, es ist denkbar, dass Berichte von Opfern zensiert werden. Wenn jemand über sexuellen Missbrauch berichtet, das wäre möglich, dass das eben als Kinderpornografie klassifiziert wird und gesperrt wird. Um dem Ganzen vorzubeugen, war die Minimalforderung immer die nach einem Richtervorbehalt. Die SPD hat das irgendwie nicht verstanden. Ja, da steht ein Gremium mit Leuten, die zum Richteramt befähigt sind. Ja. Entschuldigung, wir haben in diesem Flug leider keinen Piloten an Bord, aber wir haben 5 Techniker, die sind zum Führen eines Flugzeuges geeignet. Ja, warum löschen statt sperren? Erstmal löschen ist effizienter, aber um darauf vorzugreifen, Prämisse jeglichen staatlichen Handelns sollte es sein, kriminelle Inhalte aus dem Internet zu entfernen, wenn das legal möglich ist. Und es ist eben, wenn man sie mit Stoppschildern überdeckt, dann ist das einfach nur eine Kapitulation des Staates vor der Kriminalität, mit der er konfrontiert ist. Der Staat gibt da auf. Da müsste nämlich eigentlich die Polizei ermitteln, wo sind die Inhalte, wer sind die Serverbetreiber und so weiter. Auch mit Blick auf die internationale Situation, wir merken das vielleicht manchmal, wenn wir Wiki benutzen, es ist doch schön, wenn andere Leute uns bei der Arbeit helfen und wir nicht alles alleine machen müssen. Eine kinderpornografische Webseite muss ja nur einmal aus dem Internet entfernt werden. Das kann irgendein Staat der Welt machen. Da könnte man super Aufgabenteilung betreiben unter den G20. Wenn man diesen Effekt mit Sperren erreichen will, dann muss man in jedem Land sperren. In jedem Land, bei jedem Provider, damit die Inhalte dort nicht mehr zu sehen sind. Ansonsten werden sie auch weiterhin verbreitet. Und eben auch über Tor. Also meine Vermutung ist auch, dass sie versuchen, dass die Tor-Exit-Nodes, dass die alle in Ländern stehen, in denen zensiert wird. Also wenn du dann genug Länder, die sperren hast, dann stehen irgendwann alle Tor-Exit-Nodes in Ländern, die zensieren. Und dann hast du auch über Tor kein unzensiertes Netz mehr. Ganz wichtig. Es gibt also die Möglichkeit, durch internationale Kooperation Synergien auszunutzen. Das wird leider nicht genutzt. Die einzige Zusammenarbeit passiert bei der Erstellung und Verbreitung von Sperrlisten. Das ist sehr traurig. Ja, warum löschen? Es ist wirklich dramatisch. Tut mir leid, es sind wirklich schlimme Inhalte. Dazu muss ich sagen, dass wir als MOGIS sind natürlich ein bisschen exponiert. Und es gibt immer wieder Spinner, die der Meinung sind, uns mit irgendwelchen Inhalten konfrontieren zu müssen. Die Verweilzeit solcher Inhalte im Internet ist durchschnittlich 30 Tage nach Kenntnisnahme. Nachdem sie bekannt werden, dauert es 30 Tage im Schnitt, bis so eine Webseite weg ist. Im Kontrast dazu die berühmten Banktrojaner und Phishing-Webseiten. Da haben die Banken so ein informelles Netzwerk aufgebaut. Wenn eben so eine gefälschte Bankwebseite erscheint, dann ruft die eine Bank bei der anderen Bank in dem entsprechenden Land an und dann wird das geregelt. Und dann ist die Webseite im Median nach 4 bis 8 Stunden weg. Nee, im Durchschnitt sogar mit einem Longtail, im Durchschnitt nach 4 bis 8 Stunden weg. Hier Tyler Moore und Richard Clayton haben diese Studie gemacht und bei den Bankphishing-Webseiten war das so, dass sie den Medien nicht ermitteln konnten, weil die Webseiten waren häufig schon offline, wenn die nach der Meldung nachgeguckt haben, was dann auf der Webseite drauf ist. Also so schnell geht das. So innerhalb weniger Minuten, halbe Stunde oder so. Diese Arbeit, die Impact of Incentives on Notice and Takedown ist wirklich wichtig, weil was sie nämlich zeigt, ist, es kommt nicht darauf an, welche Inhalte und wo sie stehen, es kommt nur darauf an, wie stark derjenige motiviert ist, der damit beauftragt ist, sie zu entfernen. Und bei der Bank geht es um Geld. Ein anderer Aspekt, Notice and Takedown ist jedermann möglich. Also, die meisten Provider haben Acceptable Use Policies und die sind häufig deutlich enger gefasst als die Gesetze in dem Land. Die Provider sagen häufig, dass allein schon Inhalte, die anstößig sind, verboten sind und dazu führen, dass einem gekündigt wird. Also, man schickt dem Provider eine Nachricht, Kunde XY hat illegale Inhalte bei Ihnen, gucken Sie mal drauf, vielleicht wollen Sie die ja entfernen und dem Kunden kündigen. Passiert auch häufig so. Der AK-Zensur hat das ja gemacht, aller Freude, 60 Server in 12 Stunden. Und ich muss euch was sagen, es funktioniert sogar mit Child-Modeling-Seiten in Japan. Die Japaner haben da ein bisschen andere Ansichten darüber, was statthaft ist oder nicht. Child-Modeling ist bei denen nicht so ganz bäbä. Man schafft es aber trotzdem, dass diese Seiten dort in Japan entfernt werden, wenn man dem Provider ganz nett schreibt. Ein weiteres Argument, dieser kommerzielle Massenmarkt, den gibt es wahrscheinlich nicht. Und wenn es den gäbe, dann würde ich sagen, hey, follow the money, guck doch mal hin, wo das Geld hinfließt, wo kommt das her, wo fließt das hin, wer bekommt das? Also wenn es einen kommerziellen Massenmarkt gäbe, dann würde man das wirklich sehen können. Es gibt auch wohl nicht so viele Webseiten, wie man behauptet wird. Ich habe mal die Echo-Internet-Beschwerdestelle befragt und im Jahr 2008 waren von 2562 Beschwerden nur 449 für den Dienst www, das Ganze für Kinderpornografie. Dazu muss man auch sagen, dass von diesen 2500 Beschwerden wurden nur 250 an die Polizei weitergereicht. Das sind häufig Beschwerden eben, die nicht, also wo Inhalte angemerkt werden, die vielleicht unter Jugendmedienschutz fallen, aber eben nämlich nicht unter Kinderpornografie-Definition. Vor diesem Hintergrund, vor dem Hintergrund von vielleicht nochmal 300 Meldungen im Jahr, sind die Kosten der Sperren mit 100 Millionen Euro oder dreistelliger Millionenbetrag einfach horrend. Das müssen die Provider bezahlen. Da hat die Bundesregierung nicht mal irgendwie darüber nachgedacht, dass das irgendjemand auch bezahlen muss. Dieses Geld fehlt für Initiativen wie zum Beispiel das Forum Provider gegen Kindesmissbrauch im Internet, ist von Strato, glaube ich, gegründet. Und ein Teil dieser Mittel werden einfach als Steuereinnahmen fehlen. Das werden die abschreiben mit ihrer Steuererklärung. Wenn sie sagen, oh, ich hatte dieses Jahr extra Sonderausgaben, die werden dem Staat fehlen für Prävention und Bekämpfung. War übrigens auch einer der Gründe, warum jetzt inzwischen sogar in Australien die Kinderschutzorganisationen gegen die Sperren dort sind. Die kosten zu viel. Irgendwie, was weiß ich, 100.000 pro gesperrte Seite. Und da sagen sich Mensch, 100.000 pro gesperrte Seite, das kann man besser investieren. Ja, ein weiteres Argument. Diese sogenannten Failed States. Das hier ging letztens über die Mailingliste. Das sind die 38 Failed States nach der amerikanischen Definition. Man sieht das hier ganz schön, das Result Set, das hat nämlich genau 0 Einträge. Von den Einträgen auf den verschiedenen Blocking-Lists steht kein einziger in einem Failed State. Über 90% der Inhalte stehen in der entwickelten Welt. Unter anderem die USA alleine mit 50%, dann die Niederlande, Kanada, Russland und Deutschland streiten sich immer um Platz 3, 4 und 5, je nach Liste. Dann Südkorea, Portugal und Großbritannien, also nicht so das, was man irgendwie gerade als Schwellenland bezeichnen würde. Auf der norwegischen Sperrliste sieht das so aus. Und da sieht man doch den Beitrag der Amerikaner und der Niederlande, das ist doch schon wirklich stark. Besonders interessant ist auch hier Kanada. Kanada hat selber Internetsperren. Und ganz spannend ist, in Kanada steht ein Server, der ist mit 80 DNS-Namen. Mit 80 verschiedenen DNS-Namen ist der auf verschiedenen Listen. Ein Server, 80 verschiedene DNS-Namen, darunter einer mit D. Und da steht da irgendwie ganz friedlich in Kanada rum und steht auf 3 verschiedenen Sperrlisten. Norwegen, Schweden, Finnland, Australien. Also Schweden und Finnland separiere ich nicht mehr, weil die tauschen sehr intensiv die Sperrlisten aus. Also das in Kanada mit dem einen Server mit 80 Einträgen, das ist schon echt heftig. Ja, das Ganze mal grafisch. Ja, sieht man deutlich die Dominanz der Amerikaner. Die sind auch dort spitze. Was zum Teil vielleicht auch daran liegt, in den USA ist es erlaubt, dass die Polizei zu Straftaten quasi anleitet. Also die kann einen dazu bringen, eine Straftat zu begehen und dann beim Begehen der Straftat darf sie einen verhaften. Ja, das ist bei Prostitution. Dann ist die Prostituierte eventuell eine Polizistin. Die können also Straftaten provozieren, die sonst gar nicht passiert wären. Die haben da so eine Menge Honeypots rumstehen, das ist eine. Und irgendwie scheinen die auch mit dem Rest der Welt nicht zusammenzuarbeiten, wenn es darum geht, diese Inhalte zu entfernen. Das merkt man auch, wenn man sich mit dem Inhope-Netzwerk mal unterhält. Das Ganze mal für Europa. deutlich dominant hier die Niederlande. Die hatten bis vor kurzem noch ein weniger restriktives Sexualstrafrecht. Ja, dann hier eben Deutschland, Großbritannien, Portugal, Russland. Das sind so die Blöcke, wo die Inhalte herkommen in Europa. Diese Karte zeigt, wo die Inhalte verfolgt werden können. Ja, da gibt es große weiße Bereiche. Das liegt einfach daran, dass die Studie, die ich dort verwendet habe, die hat geguckt, ob es explizit eine Gesetzgebung zu Kinderpornografie gibt. Viele islamische Länder ächten jegliche Form von Pornografie. Das sieht man hier sehr gut. Ja, da ist es im Prinzip so, da werden Leute gesteinigt, da wurde neulich eine Frau gesteinigt, weil sie mit ihrem Mann privaten Porno gedreht hat und den verbreitet hat. Der Mann wurde mit Stockschlägen und Gefängnis bestraft und sie wurde mit Steinigung bestraft. Also er irgendwie 8 Jahre und mal richtig verprügelt, sie wurde gesteinigt. Also so viel zu Inhalten in arabischen Ländern. Also da sind ganz andere Sachen illegal. Was die Studie auch untersucht hat, ist eben, ob in einem Strafverfahren denn das Kind straffrei bleibt. Das ist halt wichtig, dass bei Kinderpornografie in manchen Staaten das Kind mit bestraft wird. Ja, das ist absurd. So, hier das Ganze mal für Europa. Das sind die Länder, in denen eine vernünftige Gesetzgebung existiert. Weißrussland ist, glaube ich, eine Diktatur. Ansonsten hier, das sind Staaten, die noch etwas mit sich kreisen. Ja, letztes Argument. Die PKS 2008, die haben sie ja gut vor uns verborgen. Die ist ja jetzt erst vor kurzem rausgekommen. Normalerweise kommt die im Mai, dieses Jahr kam sie im August. Nach Beendigung der Sperrdiskussion? Ja, das ist wirklich, ich habe mit der Referatsleiterin im Bundesinnenministerium gesprochen und die hatte mir eigentlich für den 15. Mai die PKS versprochen. Ich hatte gehofft, dass sie in der Woche, für den 15. Juni, ich hatte gehofft, dass sie in der Woche herauskommt, wenn das Gesetz abgeschlossen wird und dann nochmal damit an die Medien gehen zu können. Das haben sie nicht gemacht. Das ist ganz interessant, an dem Tag sind die Zeitreihen erschienen, aber nicht die PKS. Die ist jetzt erst im August erschienen. Die Fallzahlen Besitz und Besitzverschaffung, da wo die Operation Himmel mit dabei ist, wo ein Teil im Jahr 2007 gelandet ist, ein Teil in der Extrastatistik und dieser Extra-Teil aus der Extrastatistik, der wurde nochmal in das Jahr 2008 reingeschlagen. Ich hatte ja gedacht, dass sich eventuell die Fallzahlen wieder halbieren. Ja, es sind halt nur um ein Drittel reduziert, eben weil Himmel immer noch dabei ist. Das wird nächstes Jahr nochmal spannend, da sind wir dann vielleicht wieder bei 4.500 Verfahren. Ganz dramatisch ist der Einbruch bei den Banden- und gewerbsmäßigen Handeln und zwar mit auf ein Drittel, mit 64% gefallen, von 347 auf 123 Fälle. Ist ganz spannend, wenn man sich den Graphen mal aufzeichnet. Das waren 2006 waren es 124 Fälle, dann waren es 347 Fälle, 2007, jetzt sind es wieder 123 Fälle. Das macht immer so einen Zacken. Das ist nämlich so, dass bei den Verbreitungsstraftaten, da gibt es zwei Ordnungsnummern. Wenn man beide zusammen addiert, bleiben das zusammen immer ungefähr 2.800. Aber das Schöne ist, dadurch, dass man immer zwischen gewerbsmäßiger Verbreitung und sonstiger Verbreitung unterscheiden kann, ist es so, dass in der Statistik immer eine von beiden Zahlen gerade wächst. Ja, es ist wirklich so. In diesem Jahr ist diese Zahl gefallen, dafür die andere gewachsen, 6% oder so. Und im nächsten Jahr wächst halt diese wieder dramatisch. Vor allem auch mit den Fällen, was wir jetzt gerade wieder in der Zeitung lesen durften. Die Aufklärungsquote. Die Aufklärungsquote für Verbreitung in bandenmäßigen Strukturen ist von 82,7% auf 55,3% gesunken. Bei einer gesunkenen Fallzahl. Hier. Die paar Fälle, die Sie da noch drin haben, die konnten Sie nicht aufklären. Und da ist wirklich fraglich, ob Sie nicht durch die Operation Himmel wirklich eins geschafft haben, nämlich diese Leute wirklich ins Darknet zu drücken. Die sind jetzt irgendwo anders. Die kriegt man so nicht mehr. Also spätestens seit der Operation Himmel wird verstärkt in geschlossenen Netzwerken getauscht. Telefon, Post, Internet. Zum großen Teil kostenfrei. Und was ich gehört habe, ist, dass es häufig da auch darum geht, wer traut sich die härtesten Sachen mit den Kindern zu machen. Da findet anscheinend teilweise in diesen geschlossenen Foren ein Wettbewerb darüber statt, wer die härteste Pornografie produziert. Das ist eigentlich ziemlich krass. Ja, was ist zu tun? Also ich hätte ein paar Forderungen an die Polizei und an die Politik. Die Bundes- und Landesbehörden sollten verpflichtet werden, international besser bei dieser Entfernung der Inhalte zusammenzuarbeiten. Es sollte in Betracht gezogen werden, dass die Polizei international über solche Meldenetzwerke wie Inhope zusammenarbeitet, weil anscheinend der Dienstweg mit Papier und Übersetzung mit Dolmetscher dauert irgendwie einen Tick zu lange, nämlich 30 Tage. Das kann nicht sein. Im Zeitalter der E-Mail darf sowas nicht länger dauern als 24 Stunden. 80% aller Webseiten, die Echo bekannt gegeben werden, die Echo weiterleitet über das Inhope-Netzwerk, werden innerhalb von 24 Stunden vom Netz genommen. In Europa, einschließlich Russland, innerhalb von 12. Ziel muss es sein, eine Reaktionszeit von 24 Stunden zu erreichen. Bei Fällen mit Verweildauer größer 3 Tage, diese Fälle sind zu dokumentieren und zur Qualitätssicherung zu untersuchen. Es kann nicht sein, dass ein Server wie Himmel unter Beobachtung der Polizei Monate weiterläuft. Ermittlungen von Tätern in allen Ehren, da werden Inhalte verbreitet, die die Würde der Opfer beschädigen. Das darf einfach nicht sein. Ich verstehe, wenn man den Server noch ein paar Tage weiter betreibt, um eventuell noch die Täter zu schnappen, die die Inhalte eingestellt haben. Aber es kann nicht sein, dass solche Server monatelang weiterlaufen. Und wenn das geschieht, dann bitte schön dokumentiert, wer hat wann, was, warum entschieden. Ja, wie können wir reagieren? Da hatte ich schon mal kurz drüber geredet. Die Folie habe ich irgendwie doppelt. Ich möchte nochmal sagen, Pflichtenheft schreiben, Wettbewerb ausschreiben. Ich würde es wirklich spannend finden, sowas wie ein Blog oder ein Forum über Peer-to-Peer, was ich mit dem Browser benutzen kann. Aber wirklich Peer-to-Peer, komplett ausfallsicher, kryptografisch verschlüsselt, mit der Möglichkeit, Inhalte zu signieren, sodass ich sagen kann, dieser Artikel ist von mir, Christian Wals, aber der soll für alle verfügbar sein, ohne dass irgendwo zentralen Server ausgeschaltet werden kann. Ja, wichtig für euch. Unterstützt einander und unterstützt Leute, die uns unterstützen. Da möchte ich mal ein bisschen Kritik üben. Ich weiß, wir sind alle ein bisschen nervös wegen der Koalitionsverhandlungen mit der FDP mit der Union. Aber was wir nicht machen dürfen, ist, dass die Leute, die auf unserer Seite stehen, schon von vornherein abzusprechen, dass sie ihre Ziele durchsetzen können. Ich bin der Meinung, wir sollten Frau Leutheiser-Schnarrenberger zum Beispiel den Rücken stärken. Also wirklich, da könnte es schon helfen, wenn wir einen netten Brief schreiben. Liebe Frau Leutheiser-Schnarrenberger, vielen Dank, dass Sie ernsthaft für Bürgerrechte eintreten. Und wir dürfen auch nicht zu enttäuscht sein, wenn sie ihre Ziele nicht durchsetzen kann. Das nennt sich reale Politik. Es ist wirklich traurig. Wir haben das mit der SPD erlebt. Muss man drüber hinwegkommen. Das ist ein Reifungsprozess. Also weiterhin Leute überzeugen. Solche, die sich überzeugen lassen natürlich, sonst werden die Fronten verhärtet. Ja, unterstützt einander und uns unterstützende Politiker oder allgemeinen Juristen. Ich werde gleich noch einen Film abspielen, wenn da noch die Zeit ist. Vernetzt euch untereinander mit gleichgesinnten Politiker, Journalisten, nicht themenverwandten Gruppierungen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der einem Kinderschutzverein mitmacht. Kennt ihr jemanden, der im Deutschen Kinderschutzbund mitmacht? Wäre mal eine Gelegenheit, mit dem über Sperren zu sprechen. Ja, mal gucken, mit wem ist der vernetzt, den kennt er, vielleicht kann man mit dem auch sprechen. Vielleicht landet man ja mal irgendwann so bei jemandem, der im DKSB ziemlich hoch angebunden ist. Vielleicht bekommt man den Kinderschutzbund zum Beispiel so in die Mitte der Diskussion. Ja, ansonsten Nachbarn, Großeltern und so weiter. Mein Vorschlag, ganz nett, kennt ihr Politiker persönlich, Wahlkreisabgeordneten oder einen Journalisten? Einfach mal adoptieren. Ab und zu mal anrufen, mal sagen, guten Tag. Also vielleicht nicht so häufig, soll ja kein Stalking werden. Ja, aber man kann sich ja anbieten, man kann sagen, oh, wenn Sie Fragen haben zu sperren, melden Sie sich doch bei mir, hier ist meine Telefonnummer, hier meine Adresse, wenn ich Ihnen was erklären kann, ich wäre Ihnen total dankbar, wenn ich Ihnen was erklären kann. Ja, so mit der Einstellung. Ja, wirklich. Und wichtig auch für mich, wir müssen uns schulen lassen, und zwar Rhetorik, und in Public Relations, wie schreibe ich eine Pressemitteilung? Ganz wichtig. Und zwar, Pressemitteilung ist insofern wichtig, dass man die so schreibt, dass die Leute in der Redaktion die nehmen können, copy-paste, zack, in den Artikel rein. Das muss ich so lesen, als hätten die das geschrieben. Nicht, als hätten wir das geschrieben, sondern als hätten die das über uns geschrieben. Und so kriegen wir nämlich unsere Message auch bei denen in die Nachricht. Das kann die Lokalzeitung sein. Fangen wir klein an, mit einem Leserbrief. Ja. Also, da gibt es viele Möglichkeiten, was zu tun. Allgemein, der Grund, das zu tun, ist, es kann nicht sein, dass wir immer noch wieder auf die neuen Zumutungen reagieren. Wir müssen agieren, wir müssen aus diesem Opferdasein heraus, und zwar nach vorne. Das heißt, wir müssen vorbereitet sein, wir müssen die Netzwerke haben, wenn wir sie brauchen. Wir können die nicht jedes Mal erst wieder aufbauen, wenn wir sie brauchen. Die müssen vorher da sein, dann können wir schneller reagieren, wenn wir jemanden kennen, der jemanden kennt und so weiter. So viel zu was tun. Hier ist jetzt noch was ganz Kurzes, ich wollte euch was vorführen. Es gibt nämlich jemanden, den wollte ich euch zeigen, der ist meines Erachtens viel zu unbekannt. Es ist ein Video, und zwar, das ist Professor Alexis Albrecht. wenn ich mich richtig erinnere, ist der Strafrechtsprofessor, und zwar an der Universität in Frankfurt am Main. Kann mich aber irren. Und der hat...
Prävention sehen Sie, wenn Sie die Veränderung in der Strafprozessordnung bei Gesetzen, die der inneren Sicherheit dienen sollen, in den letzten Jahren betrachten?
Die Gesellschaft vergibt das Wichtigste, was sie hat, nämlich das Recht. Die Demokratie lebt vom Recht. Das Recht hat Stärke zu beweisen. Das ist das, was unser Staat und unsere Gesellschaft hat und vorzuweisen hat. Und das wird aufgegeben. Wir wandeln uns von einer Rechtsgesellschaft in eine Sicherheitsgesellschaft. Und das geht über den Apparat der Militarisierung. Und das ist das Bedrohliche.
Nun wird ja immer wieder gesagt, die terroristische Bedrohung sei so groß, dass wir jetzt neue Maßnahmen wie Rasterfahndung und die Online-Durchsuchung brauchen, dass jeder Passinhaber, also jeder biometrisch Vermessene für die Fahndung erfassbar ist. Was heißt das für den Rechtsstaat, wenn wir präventiv jeden verdächtigen?
Der Rechtsstaat ist mittendrin in der Auflösung, weil es eine Herstellung von Sicherheit in dem Maß, wie es der Politik vorschwebt, nicht gibt. Wenn man diese Sicherheit herstellt, hat man die Staatssicherheit. Und die haben wir in der DDR abgeschafft. Und nun bekommt die Bundesrepublik noch ein Schlimmeres als das, was abgeschafft wurde. Das ist ein Wahnsinn, der die Politik im Grunde beherrscht. Die Politik sucht nach Mitteln, zu zeigen, was sie kann. Und dabei vernichtet sie den Rechtsstaat. Und das ist im Grunde das Verbrechen.
Wie vertragen sich die Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, die seit vielen Jahren in die Länderpolizeigesetze einfließen, mit den Grundsätzen, die das Bundesverfassungsgericht 1983 beim Volkszählungsurteil und 2004 beim Urteil zum großen Lauschangriff getroffen hat?
Die Staatsgewalten spielen verrückt in unserer Gesellschaft. Die Exekutive hat eine derartige Dominanz, dass diese paar Richter in Karlsruhe im Grunde an die Wand gedrückt werden. Und das ist der echte Verfassungsbruch, dass die Politik sich nicht daran gewöhnt, wenn das Verfassungsgericht eine Aussage macht, sich daran zu halten, sondern das Ding umzudrehen. Nehmen Sie das jetzt mit dem Beispiel des Luftsicherheitsgesetzes. Nachdem das Verfassungsgericht die Menschenwürde an erste Stelle gestellt hat, kommt Herr Schäuble mit dem Konterbegriff eines quasi Verteidigungsfalles. Daran sehen Sie wieder, dass die Militarisierung uns alle in den Strudel reißt und das Recht vernichtet.
Gerichte wie der Bundesgerichtshof oder auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages sagen ja immer wieder, die Gesetzesvorhaben, die jetzt geplant sind, Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung, sind kaum mit der Verfassung in Einklang zu bringen. Wie bewerten Sie den Versuch der Politik, in diesem Spannungsfeld etwas durchzusetzen, was Gerichte und Wissenschaftler als verfassungswidrig ansehen?
Das ist die Allmacht der Exekutive. Die Exekutive gewöhnt sich daran, alles zu schlucken in unserem Staat. Das Recht, die Legislative und auch alle Prinzipien der Verfassung. Und das ist eine neue Entwicklung, eine neue Qualität, die dem besonnenen Bürger und dem Rechtslehrer große Sorge macht. Denn wenn die Politik das Recht verliert, dann verliert sie ihre Berechtigungsgrundlage, ihre Legitimation. Und dann spielt nicht mehr das Recht die Rolle auf der Welt, sondern das Recht des Stärkeren. Und da sollten wir uns nicht beteiligen, das müssen andere machen.
Daten jeder Festplatte und alle Telefonate sollen polizeilich und für die Geheimdienste benutzbar sein. Wie schwer wiegt dieser Eingriff? Was bedeutet das für unsere Verfassung?
Die moderne Welt kennt viele Formen der Unfreiheit. Schon Feuerbach hat gesagt, man könnte eigentlich 80% der Bevölkerung in Ketten legen. Das wäre besser. Und dann hat er ein neues Strafrecht erfunden. Und so ähnlich sind wir heute dran. Vor einer scheinbaren Gefahr soll die Gesellschaft ihre gesamte Freiheit aufgeben. Und das ist eine Umkehrung dessen, was uns eigentlich unser Leben und unsere Demokratie wert ist. Diese Freiheitsaufgabe ist gleichzeitig der Sicherheitsstaat. Und damit geht die Sache über die Wupper.
Ja, und das ist genau der Grund, warum wir uns vernetzen sollen. Fragen? Oder? Das war doch jetzt hier fertig. Ja, keine Fragen. Also ich bin hier nachher noch, ich gucke mir noch dieses Jeopardy an. Achso, da ist jemand zu fragen.
Also ein Argument, was ich ziemlich schwer irgendwie zu widerlegen oder sonst was finde, ist ja, also ich verstehe auf der einen Seite, dass die Sperrlisten nicht geheim sein dürfen, also die müssen nicht allein vom BKA gehabt haben dürfen, sozusagen. Und auf der anderen Seite, wenn man die aber öffentlich macht, dann hat man ja sozusagen eine Anleitung oder ein Best-of von Kinderpornoseiten, auf die man gehen kann.
Na, dazu muss man mal ganz deutlich sagen, wenn man die Reaktionszeiten erreicht, von denen ich hier gesprochen habe, Entschuldigung, ich würde ja sagen, eine Reaktionszeit, wie das die Banken vormachen, wäre ja mal eigentlich als Pflichtenheft zu schreiben. Aber man kann ja nett sein, das sind Polizisten, die sind nur tagsüber anwesend zwischen 8 und 16 Uhr. Ja, und dann sind das auch noch 8 und 16 Uhr ist in jedem Land, je nach Zeitzone, was anderes. Deswegen ist es vielleicht nett, wenn wir sagen, okay, 24 Stunden. Bei 24 Stunden, wenn man überlegt, was ist der Turnaround von der Sperrliste? Die wird täglich um 10 Uhr eingepflegt und muss bis 16 Uhr umgesetzt werden von den Providern. Das heißt, die kommen nur einmal täglich. Im Schnitt dauert das also... machen sie jetzt die ganze Woche. Wurde geändert. Da ist die SPD auf unsere Kritik eingegangen. Und da muss man sich mal vorstellen, das ist nämlich, da sitzt dann wahrscheinlich so ein verschlafener BKA-Beamter, der kriegt eine Mail. Und der denkt dann, Mensch, sperre ich jetzt, sperre ich nicht? Dann wird er die sichere Variante nehmen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht die Variante mit dem Nicht-Sperren. Ja, dann drückt er auf den Knopf und dann ist das Ding auf der Liste. Und deswegen ist es gerade sehr, sehr dramatisch, wenn die Beamten am Wochenende da vielleicht alleine sitzen müssen und die Sperrliste administrieren müssen. Insofern.
Man wird ja auf diese Stoppseite umgeleitet. Was passiert, wenn die Stoppseiten so direkt angewählt werden, vielleicht von ein paar Millionen Leuten?
Ich glaube, sowas nennt man Distributed Denial of Service. Ich meine, ich nehme mal an, dass die sich angucken, die gucken sich wahrscheinlich den Referrer an und die gucken sich wahrscheinlich auch an, was für ein Request das war. Man will ja sehen, welches Bild man versucht hat, sich anzugucken. Ich würde nicht dazu raten. Es bringt, glaube ich, auch gar nichts. Es bringt genau gar nichts, weil letztendlich, selbst wenn der Stoppserver nicht erreichbar ist, sind die Inhalte immer noch gesperrt. Ne? Es ist vielleicht eine Form von Protest, aber letztendlich merkt das keiner, außer der Provider, der den Stoppserver betreiben muss und dem da sein Backbone zusammenbricht oder der Switch da ein bisschen busy wird.
Ich würde dich gerne noch vertragen. Du hast vorhin gesagt, über die Unterstützung von zum Beispiel Sabine Leutner-Schnarrenberger oder anderen liberalen Politikern, die jetzt in diesem Fall gegen die Sperren sind. Du würdest ja in nächster Zukunft das Prüfgremium, welches beim BKA die Sperrlisten zu prüfen hat, also ein Fünfergremium vorgestellt werden. Was denkst du, wie man sich gegenüber diesem neu gegründeten Gremium verhalten sollte?
Wir müssen die Technikkompetenz von den Leuten verbessern. Wir müssen die dazu bringen, dass sie sagen, hey, wir wollen die Liste nicht auf Papier, wir wollen die Liste elektronisch. Und wir wollen einen Laptop dabei haben und wir wollen auf diesem Laptop diese Sperrliste mal mit Geo-IP gegentesten und gucken, wie viele von diesen Servern in Europa stehen.
Meint ihr jetzt schon mehr in so Richtung, würdest du deren Arbeit supporten wollen, so wie du Politiker supporten willst, die unsere Sachen unterstützen? Indem man vielleicht sagt, gut, ihr seid ein Gremium, dessen Möglichkeiten nicht im Gesetz spezifiziert sind, sondern das Gremium kann ja selbst bestimmen, wie wird. Also wie würdest du dich erstellen?
Das Problem ist, sie sind der Geheimhaltung verpflichtet. Das heißt, das Einzige, was sie machen können, ist öffentlichkeitswirksam zurücktreten. Das Einzige, was sie tun können, da können wir nur hoffen, dass es jemand ist, der relativ bekannt ist. Aber wenn man sieht, dass sogar unser Lieblingsdatenschützer Thilo Weichert auf einem Posten sitzt, auf einem Schleudersessel sitzt, dann wird uns vielleicht bewusst, wie viel Einfluss es überhaupt hat, wenn Leute für unsere Fürsprecher sind.
Richtig Pause, dann habe ich das jetzt so verstanden, dass du dieses Gremium nicht supporten möchtest.
Na, ich würde das davon abhängig machen, wer da drin ist.
Okay. Ja, wir haben hier so eine Hilfe, dann. Okay.
Ich werde mal auf die nächste Frage weitergehen.
Das ist eigentlich zu der Frage von vorhin, also wegen der Geheimhaltung der Listen. Ich meine, die werden ja früher oder später sowieso geleakt. Von daher denke ich mal, hat man ja bei anderen Ländern auch schon gesehen, die sind ja auch geleakt worden. Also es wird hier genauso passieren, deswegen ist es eigentlich, also das war jetzt praktisch quasi wegen der Frage von vorhin. Ja, das ist eigentlich sowieso egal, ob man die geheim hält oder das versucht oder nicht, weil es sowieso geleakt wird, meine ich.
Das macht schon einen großen Unterschied. Weil die Liste wird geleakt, wenn sie schon eventuell Monate alt ist. Und es macht einen Unterschied, ob du was leakst, ob du Webseiten leakst, die noch aktiv sind, die gerade eingestellt und gesperrt wurden, weil da werden ja auch echte Inhalte dabei sein, oder ob du was leakst, was ein paar Monate alt ist, weil dann sind viele Inhalte schon weg, die sind geparkt oder sonst irgendwas. Das macht schon ethisch einen Unterschied, weil du nämlich sonst wirklich ein Branchenbuch veröffentlicht. Aber wie gesagt, das Argument sollte da immer sein, dass die Inhalte schneller entfernt als gesperrt werden können, wenn man wirklich will. Es muss keine solche Liste geben und die Liste sollte nicht länger sein als ein A4-Blatt. So viele Inhalte gibt es nicht. Ich meine, ich glaube, was Alva Freude sehr effektiv gemacht hat, der hat dem BKA mal seine Sperrliste deutlich verkürzt. In Australien, die Sperrliste, die wurde ja vor einem parlamentarischen Gremium untersucht und die war dann auch nur noch auf ein Drittel eingedampft. Ja, da haben die Leute gesehen, wie viel Scheiße auf dieser Liste steht. Und insofern wäre das schon schön, wenn die Liste liegt. Das nennt sich der demokratische Kontrolle. Das wird dann wahrscheinlich in Deutschland mit großer Gründlichkeit verfolgt. Also ich verspreche euch allen, Mogels wird die Liste liegen, wenn sie uns bekannt wird. Wir nehmen auch in Kauf, dass wir dann gesperrt werden. Das wäre ganz nett vom BKA, das wäre super Publicity für uns. Schöner Gruß ans BKA. Nein, ich meine, ich muss sagen, das Familienministerium macht das schon ganz gut. Die ignorieren uns konsequent. Die ignorieren alle Opferverbände, die sich gegen Sperren aussprechen. Also unsere Forderung ist ja schon lange gewesen, dass Frau von der Leyen immer mit uns reden soll. Insofern, wir werden die Liste veröffentlichen. Entweder, die können Sie dann alle lesen, oder wir sind gesperrt. Beides ist gleich gut. Also wer eine Liste hat, wir haben einen toten Briefkasten. Die kann uns auch anderweitig übertragen werden. Na, viel besser ist natürlich, wenn man die beim CCC ablehnt. Und ich fordere hier gerade zu einer Straftat auf. Ja. Du meinst WikiLeaks? Ja. Du willst WikiLeaks gesperrt haben. Ja, okay. Das ist eine gute Idee, WikiLeaks zuerst. Und wenn wir eine Kopie bekommen, bitte, dass WikiLeaks und Mogels, dass wir am Tag danach gesperrt werden. Thank you very much. Was auch noch bekannt ist, ich weiß nicht, ich hoffe, dass irgendwelche Freunde bei den Providern diesen Vortrag vielleicht sehen. Was mich interessieren würde, wenn denn so ein Stoppserver mal läuft, so eine Statistik. Ja? Also ich meine, man muss ja nicht die URLs oder sowas angeben, man kann die auch hashen. Ja? Aber ich will mal sehen, so, wie die Zugriffe so sind, ob die alle dasselbe Bild angucken oder ob die alle irgendwie nur im iFrame laufen, wo kommen die her. Das wäre schon ganz doll spannend, da könnte man auch gut mit argumentieren. Vielleicht verliert ja mal jemand irgendwo einen USB-Stick. Passiert häufig.
Aber nur in England.
In England, da verlieren die ganze Laptops mit Patientendaten.
So, sind noch weitere Fragen? Ansonsten würde ich vorschlagen, ihr genießt jetzt noch ein bisschen die Pause, 15 Minuten. Dann, wir suchen noch Teilnehmer an unserem Politbash.org Jeopardy. Und wir haben auch ganz, ganz tolle Preise. Es gibt als ersten Preis, gibt es ein T-Shirt zu gewinnen. Und wer das T-Shirt schon hat, der kriegt dann 10 Euro. Und, naja, oder er kann sich noch eins mitnehmen. Und der zweite und dritte Preis, das ist eine Flasche Mate. Ja, kommt einfach und zeigt uns einen.